Auf damit! Moin Moin! So, Kontenance bitte. Moin Moin und willkommen zurück auf der anderen Seite. Wir sind Lena.
Und ich bin Michi.
Heute haben wir mal eine etwas andere Folge, und zwar haben wir eine Themenfolge. Das bedeutet, wir haben heute zwei Fälle, die wir euch vorstellen möchten und über die wir dann reden. Die Fälle kommen das erste Mal nicht aus Deutschland, tatsächlich, weil ich keine deutschen Fälle dazu gefunden habe auch. Und wir wollen auch nicht so viel um die Fälle an sich reden, sondern mehr um die Thematik dahinter. Das Thema der heutigen Folge ist Androzid und Misandrie. Androzide sind Verbrechen gegen Männer aufgrund ihres Geschlechts und Misandrie ist schlicht und ergreifend Männerhass. Wir wollen damit natürlich auf keinen Fall Femizide oder Misogynie, also Verbrechen an Frauen aufgrund ihres Geschlechts oder Frauenhass, relativieren. Uns ist aber aufgefallen, dass über das Thema sehr, sehr viel geredet wird, wohingegen Androzide und Misandrie eigentlich ziemlich hinten rüberfallen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel gibt es auch Statistiken, dass täglich 137 Femizide weltweit begangen werden. Also das war Stand 2018. Wie viele Androzide es gibt, dazu gibt es keinerlei Statistiken, keinerlei Informationen, wirklich gar nichts eigentlich. Wir können auch gleich mal ein kleines Experiment machen. Michi, hast du dein Handy dabei?
Ja.
Dann hol das doch bitte mal eben raus.
Ja.
Google doch mal bitte, Frau ermordet Mann. Und dann sag mir die ersten drei Treffer, also die Headlines der ersten drei Treffer davon.
Wir sind schon eine alte Generation, deswegen geht das nicht so schnell. Wenn eine Frau ihren Partner tötet, Mann ermordet Ehefrau aus Angst vor Kontrollverlust, Femizide in Deutschland.
Also, man sucht nach einer Frau, die Männer tötet, man findet einen Treffer in diese Richtung und sofort wird wieder auf Femizide umgeleitet. Dann google doch mal bitte Androzid Deutschland.
Habe ich eine Wikipedia-Seite zu Genderseed. Also ich vermute mal, dass es das dann geschlechterunspezifisch ist, dass
genau.
Jemand getötet wird aufgrund seines Geschlechts.
Mhm.
Als zweites kriegt man Femizid auf Wikipedia. Und als drittes kriegt man Mord an Frauen.
Genau. Und genau das ist unserer Meinung nach das Problem an der Geschichte. Also, wie gesagt, wir wollen auf keinen Fall Femizide, Misogynie relativieren. Also, Gewalt aufgrund des Geschlechts ist immer zu verurteilen, auf jeden Fall. Aber dennoch wird halt die Gewalt gegen Männer ziemlich hinten rangestellt. Also, auch wenn man Informationen dazu sucht, man wird sofort auf Gewalt gegen Frauen umgeleitet. Es gibt, wie gesagt, auch kaum Fälle dazu zu finden. Die Frage ist halt, gibt es so wenig Fälle? Wird nicht darüber berichtet? Also der bekannteste Fall von einer Frau, die Männer aufgrund ihres Geschlechts umgebracht hat, ist Eileen Wuornos. Aber die ist, ich sag jetzt mal, auserzählt in Anführungsstrichen, deswegen habe ich die jetzt nicht genommen. Ansonsten findet man zu Frauen als Serienmörder höchstens eigentlich den Namen der Frau und die Opferanzahl. Aber es ist schon schwierig, Informationen darüber zu finden, welches Geschlecht hatten die Opfer, auf welche Weise wurden sie getötet. Also zu weiblichen Serienmördern findet man eigentlich so gut wie gar nichts. Höchstens den Namen. Und auch zu dem Fall, den ich jetzt gleich vorstelle, gab es tatsächlich nur zwei Quellen. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Fall. Und zwar geht's um Denise Diane Buchanan. Denise wurde 1967 geboren. 1987 lernte sie ihren Mann kennen und bekam im gleichen Jahr auch ihren Sohn Joseph. Der war aber nicht von ihrem Mann, also als sie ihn kennenlernte, war sie schon schwanger. Ihr Mann hat aber das Kind als seinen Sohn akzeptiert. Zwischen 87 und 93 bekam Denise insgesamt 5 Söhne. Joseph, der erste, dann Joshua, Jeremiah, John und Jacob. Leal, ihr Mann, hat gesagt, schon bei der Geburt des zweiten, also bei Joshua im Krankenhaus, war Denise, ich sag mal, unerfreut, als sie ihr das Kind gebracht haben, weil sie gesehen hat, dass es ein Junge ist und sie wollte unbedingt ein Mädchen haben. Joshua war während seiner Kindheit dann auch mehrmals im Krankenhaus. Leal und auch viele andere haben ausgesagt, dass Denise sich um Joseph, also um das erste Kind, wirklich sehr, sehr gut gekümmert hat. Die hatten eine liebevolle Beziehung, aber zum zweiten, zu Joshua, war die Beziehung schon sehr distanziert. Sie hat ihn auch nicht richtig versorgt, also sie hat ihm kaum Essen gegeben. Die Lehrer haben auch gesagt, dass er in der Schule nie was zu essen dabei hatte, im Gegensatz zu Joseph, der immer voll versorgt wurde. Also sie hat wirklich sehr stark zwischen den Kindern unterschieden. 1989 bekam sie dann Jeremiah, das dritte Kind oder den dritten Sohn. Sie war wieder sehr distanziert von ihm, wollte eigentlich lieber endlich ein Mädchen haben. Und Jeremiah starb dann im Alter von 4 Monaten am 7. November 1989. Die Todesursache wurde als plötzlichen Kindstod aufgeführt. 1990 war sie dann wieder schwanger mit John und aufgrund des Todes des Bruders bekam sie einen Überwachungsmonitor nach Hause, weil die Ärzte gesagt haben, es ist halt schon mal plötzlicher Kindstod in der Familie aufgetreten, wir sollten das Kind lieber überwachen. 1991 starb John dann im Alter von 3 Monaten. Bei der Autopsie konnte keine klare Todesursache festgestellt werden. Sie hat gesagt, sie hat vergessen, den Monitor einzuschalten, weil es war ja immer alles okay und deswegen hat sie den halt ausgelassen. Und in den Totenschein wurde dann wieder plötzlicher Kindstod geschrieben, weil man einfach keine Todesursache feststellen konnte. 1992 wurde sie dann wieder schwanger. Sie wollte eigentlich nicht mehr schwanger sein. Sie hatte da überhaupt keine Lust mehr drauf. Sie wollte aber endlich eine Tochter haben und deswegen hat sie nicht abgetrieben. Im Juli 1993 wurde dann Jacob geboren und auch er hat einen Monitor bekommen, zur Sicherheit, weil ja schon die anderen beiden Brüder gestorben waren. Und die Ärzte sagten zu ihr, sie sollte bis zu seinem ersten Geburtstag diesen Monitor benutzen und danach wäre eigentlich die Gefahr von plötzlichem Kindstod quasi bei null. Dann könnte man den Monitor wieder abgeben. 1994 starb Jacob dann ein paar Tage vor seinem ersten Geburtstag. Auch hier hat sie wieder gesagt, sie hat vergessen, den Monitor anzumachen, das war ja immer alles okay. Die Firma hat später festgestellt, dass der Monitor 3:56 Uhr am Morgen als Ausschaltzeit eingespeichert war. Was ja schon komisch ist, wenn sie sagt, sie hat vergessen, ihn anzumachen und dann wurde er eigentlich mitten in der Nacht ausgeschaltet. Die Gerichtsmediziner fanden das schon sehr, sehr merkwürdig, dass jetzt das dritte Kind plötzlich gestorben ist. Und sie halt gesagt haben, also plötzlicher Kindstod ist so selten und dann gleich dreimal in einer Familie, ist halt schon sehr auffällig. Joseph und Joshua, die ersten beiden Söhne, die überlebt haben, haben gesagt, dass sie oft gehört haben, dass ihre Mutter Jacob geschlagen hat und angeschrien hat. Die beiden Jungs wurden dann vom Jugendamt auch aus der Familie genommen. Jacob, also das letzte Kind, war auch stark unterernährt, also er war ja fast ein Jahr alt. Er wog aber so viel wie ein durchschnittliches Kind mit 2 Monaten. Er war viel zu klein und hatte Quetschungen und Prellungen am Kopf. Denise wurde dann wegen dreifachen Mordes durch Ersticken vor Gericht gestellt und ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Tod von Jeremiah, John und Jacob auf einen Mord zurückzuführen sein müsste, weil er sagte, also die drei Kinder hatten keinerlei Grunderkrankungen. Es gibt eindeutige Hinweise auf körperliche Vernachlässigung, emotionale Vernachlässigung und emotionalen Missbrauch. Und die Verletzungen am Kopf von Jacob deuten halt auch auf körperliche Misshandlungen hin. Ein Sanitäter hat gesagt, als er 1994 zu Denise sagte, dass er Jacob nicht wiederbeleben könnte, hat sie wohl nur ganz monoton gesagt, ach, kannst den also nicht zurückbringen? Und wirkte dabei halt sehr gefasst, hat auch nicht geweint und war auch nicht verzweifelt. Und bei den anderen beiden Kindern war es wohl so ähnlich. Also als die Sanitäter gesagt haben, okay, wir können dieses Kind einfach nicht wiederbeleben, war sie wohl auch sehr ruhig, gefasst, wirkte eigentlich sehr kühl, distanziert. Viele Experten haben dann gestritten, hin und her gestritten, war es jetzt plötzlicher Kindstod, war es Mord, warum stand im zweiten Totenschein nicht, dass man vielleicht näher hinsehen sollte, warum hat das Jugendamt die Familie nicht beobachtet? Dann waren Jacobs Nieren wohl auch zu klein. Manche haben dann gesagt, dass er deswegen gestorben ist. Manche haben gesagt, es lag an der Unterernährung, dass die zu klein waren. Also festgestellt wurde wohl, die Nieren waren tatsächlich zu klein. Allerdings haben sie gut gearbeitet. Es wurden keine Gifte irgendwie gefunden, keine Medikamente, keine bakterielle Infektion. Also warum sie letztendlich zu klein war, konnte man sich nicht erklären. Und ein Detective sagte dann noch, dass sie eigentlich nur 2 Kinder haben wollte. Und Lil, ihr Mann, wollte 6. Und dann haben sie sich auf einen Kompromiss geeinigt und haben gesagt, okay, dann bekommen wir 3 Kinder. Eins mehr als sie wollte, 3 weniger als er wollte, so wir treffen uns in der Mitte. Und für sie war aber klar, dass sie eigentlich Töchter und nicht Söhne haben möchte. Seit 1997 sitzt sie in U-Haft und 1999 wurde sie dann für den Tod von John und Jacob zu 2 aufeinanderfolgenden lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Für den Tod von Jeremiah, also von dem ersten Kind, wurde sie freigesprochen. Im Moment sitzt sie immer noch im Gefängnis. Für die erste Haftstrafe hat sie insgesamt viermal Antrag auf vorzeitige Entlassung eingelegt. Und 2012 wurde das dann gewährt. Also es ist nach 10 Jahren möglich. Und da ab der U-Haft gezählt wird, wurde sie quasi nach 15 Jahren für diesen Tod freigesprochen. Sie ist aber immer noch in Haft, weil die zweite Strafe nahtlos an die erste dann eingetreten ist. Und im Dezember diesen Jahres hat sie das erste Mal die Gelegenheit, dafür für frühzeitige Entlassung zu bitten.
Mhm.
Das war der erste Fall. Ich finde bei dem Fall eigentlich ziemlich eindeutig, also sie war ja schon enttäuscht, dass das zweite Kind kein Mädchen ist. Sie wollte halt unbedingt Mädchen, deswegen hat sie sich auch auf die neue Schwangerschaft eingelassen. Den ersten Sohn hat sie ja gut behandelt, das schien in Ordnung für sie zu sein. Und die anderen sind halt gestorben und sie wollte halt unbedingt Mädchen haben. Also ich würde schon eigentlich sagen, das wurde jetzt so in irgendwelchen psychologischen Gutachten oder so nicht gesagt, aber für mich kristallisiert sich da halt heraus irgendwie, dass sie die Kinder beiseite geschafft hat, um quasi Platz für ein Mädchen zu machen. Weil die ja gesagt haben, die wollen 3 Kinder haben und es ist dann immer das dritte gestorben, was ein Junge war.
Ja, hört sich schon so an, dass ja, dass sie die Seite geschafft hat. Ob es jetzt Männerhass ist, fände es interessant zu wissen, wie die Beziehung war. Das wäre natürlich irgendwie interessant. Wobei sie ja auch ihren ersten Sohn gut behandelt hat. Also das heißt, das ist nicht unbedingt eine generelle Aversion gegen Männer, Jungs, wie auch immer.
Ich denke, eine generelle Aversion ist es nicht bei ihr, weil wie du schon sagst, den ersten hat sie gut behandelt. Bloß schon beim zweiten war sie ja enttäuscht, dass es kein Mädchen ist. Und das dritte Kind, womit dann ja quasi die Kinderanzahl voll ist, ist halt immer verschwunden und es ist immer ein neues nachgerückt sozusagen. Und sie war immer enttäuscht, dass es kein Mädchen ist. Und alle Jungs sind dann quasi, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, beiseite geschafft worden.
Ja, gut. Ja, okay. Kein Männerhass, aber ja, hast du ja schon recht, dass es dann halt eben eine Tötung aufgrund des Geschlechts
genau,
ist.
Weil, ja. weil sie ein Mädchen haben wollte. Also in diesem Fall denke ich auch, dass Männerhass in dem Sinne jetzt nicht so reinspielt, weil sie ja, wie gesagt, zum ersten Kind gut war, obwohl es ein Junge war. Aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall den Eindruck macht, als hätte sie halt ihre Söhne beseitigt, weil sie Söhne waren.
Ja.
Oft ist es auch bei Androzidfällen oder auch bei Gewalt gegen Männer, also gar nicht, dass der Mann unbedingt zu Tode kommt, aber auch bei häuslicher Gewalt, die sich gegen Männer richtet, ja auch so, dass die Opfer belächelt werden und dass ihnen der Opferstatus abgesprochen wird. Der Mann hat's verdient, die Frau macht sowas nicht ohne Grund, was ist das für ein Lappen, dass der sich nicht gegen eine Frau wehren kann? Das ist ja irgendwie auch ganz oft so Tenor in der Gesellschaft.
Ja gut, ich meine, häusliche Gewalt war jetzt ja im Moment in diesem Fall kein Thema. Gibt es aber natürlich auch, also klar, sag ich mal, aber auch hier häufiger Berichte über häusliche Gewalt. Oder klar ist in der Gesellschaft eigentlich immer, wenn man denkt, da wurde die Polizei zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Ah ja, da hat ein Mann seine Frau verwanzt.
Ja.
So. Dass das halt auch mal andersrum sein kann. Und dass es halt auch unterschiedliche Formen von häuslicher Gewalt gibt. Das, was worüber die meisten ja nur sprechen, ist ja die physische Gewalt. Also Mann schlägt Frau, Frau schlägt Mann. Wie gesagt, bei mir, ich möchte nichts gut reden und nichts schlecht reden. Sicherlich sind bei, vor allem bei körperlichen Übergriffen, sind die Männer mehr. Also es gibt ja auch Statistiken zu vom Bundeskriminalamt und so, die habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf. Aber die gehen auch davon aus, dass Männer bei physischer Gewalt in der Überzahl sind, deutlich auch. Aber es gibt halt einfach eine große Dunkelziffer, weil die meisten Männer das sich auch nicht trauen, sich eben irgendjemanden gegen zu öffnen oder ein Hilfetelefon, wie zum Beispiel beim Weißen Ring. Oder ich glaube, es gibt auch ein Hilfetelefon für häusliche Gewalt. Anzunehmen und sich da zu öffnen. Ne? Weil es halt gesellschaftlich, kulturell halt auch tatsächlich ja so ist, wie du sagst, ich bin der Mann, ich muss der Starke sein und das kann ich nirgendwo zugeben, dass meine Frau mich verdrischt oder mich schlägt.
Ich glaube aber tatsächlich auch, dass solche Männer oft wahrscheinlich auch entsprechende Reaktionen bekommen. Also wenn ich als Frau jetzt sagen würde, mein Mann schlägt mich, wahrscheinlich würde ich den Zuspruch bekommen mit, oh mein Gott, du Arme, und willst du bei mir unterkommen und hier Adresse vom Frauenhaus und geh dahin, würdest aber du als Mann hingehen und sagen, meine Frau schlägt mich zu Hause, unterdrückt mich, wie auch immer, würdest du wahrscheinlich auch eher die Reaktion bekommen, ach, jetzt reiß dich mal zusammen, na, dann erzählst du dir einfach mal, was Sache ist, dann renkt sich das schon wieder ein. Also ich glaube, dass Männer auch nicht so ernst genommen werden in diesem Moment, weil man in der Gesellschaft ja immer so den Eindruck hat, der Mann ist halt der Starke und der kann sich da schon durchsetzen, der schafft das schon. Und die Frau muss beschützt werden. Natürlich, Frauen sind gerade körperlich den Männern meistens unterlegen, ne, keine Frage. Aber wenn jemand Gewalt in der Beziehung erfährt, egal ob es jetzt körperlich ist oder auch psychisch, das ist immer schützenswert. Egal ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber ich glaube, dass Männer halt in der Gesellschaft gar nicht so dieses Feedback bekommen. So, ich muss dich beschützen, ich helfe dir, ich greife dir unter die Arme. Sondern es heißt dann immer, ja, wieso, du bist doch der Starke. Was willst du denn jetzt?
Er muss ja auch nicht unbedingt was mit physischer Unterlegenheit zu tun haben. Es kann ja auch einfach nur das sein, dass man halt nicht zurückschlagen möchte. So, ich sag mal so, es sind ja auch schon Fälle bekannt geworden, sag ich mal, wo sich Partner einfach gegenseitig geschlagen haben und im Prinzip dann ja nur der Mann mitgenommen wurde von der Polizei. Na, ich kann da jetzt keinen kein Beispiel für angeben, aber ich habe schon von diversen Fällen gehört, wo es dann halt so war, ne? Wo vielleicht auch die erste Gewalt gar nicht vom Mann ausgegangen ist, aber im Prinzip, ja, es war Gewalt da, beide hatten irgendwie Verletzungen, ja, dann nehmen wir den Mann mal mit. So, kann ja richtig sein, muss es aber nicht. Ich würde auch gerne noch kurz über die anderen Formen von häuslicher Gewalt sprechen,
Sehr gerne.
weil die halt eben halt auch einfach nicht zu unterschätzen sind. Also klar, die physische Gewalt ist das, was immer allen irgendwie im Kopf schwebt und auch das, was bekannt ist. Es gibt aber auch noch andere Formen. Einmal psychische Gewalt, das äußert sich vor allem halt einfach durch Beleidigungen, durch Erniedrigungen, durch Schlechtreden, dass man den anderen ständig klein hält und vorhält, wie schlecht er ist und wie ungenügend er ist. Es gibt die soziale Gewalt, das heißt, dass man ihnen im Prinzip andere Sozialkontakte vorenthält. Ne? Also wenn man jetzt wieder in Klischees denken will, sag ich mal, würde man jetzt im Extremfall dahin gehen, dass eine Frau zum Beispiel das Haus nicht ohne ihren Mann verlassen darf, damit er die sozialen Kontakte komplett unter Kontrolle hat. Aber es geht im Prinzip andersrum ja auch. Ich meine, Eifersucht ist auch ein geschlechterunspezifisches Thema. Aber, sag ich mal, da können ja auch Frauen in die Rolle kommen, dass sie ihrem Mann verbieten, mit bestimmten Personengruppen was zu tun zu haben. So, klar, Männer auch, aber das, wie gesagt, ist ja halt eben wieder geschlechterunspezifisch. Finanzielle Gewalt, gut, da muss man sagen, ist in Deutschland und in unserer Gesellschaft sind da klar wahrscheinlich wieder die Männer in der Überzahl, die finanzielle Gewalt anwenden. Es wäre im Prinzip Zuteilung von Geldmitteln, den Partner zu einer Haushaltsführung zwingen, wo er denn jede Ausgabe, sag ich mal, rechtfertigen muss und vor dem Partner rechtfertigen muss und so, ne? Und es ist in unserer Gesellschaft nun mal noch häufiger, nicht immer, aber häufiger der Fall, dass die Frauen finanziell von ihren Männern abhängig sind. Ist halt immer noch das vorherrschende Rollenmodell. Muss ja auch nichts Schlechtes sein, wenn es nicht missbraucht wird. Habe ich noch was vergessen? Hatte ich körperlich, psychisch, sozial, finanziell? Ja, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Es gibt auch sehr schöne Ausstellungen zu dem Thema. Also ich habe da auch mal eine Ausstellung besucht, die war in Osnabrück. Ich glaube, Rosenstraße 13 oder sowas hieß das. Ich gucke das sonst nachher nochmal nach und dann kann Lena das ja mit in die Shownotes packen. Es ist im Prinzip eine Ausstellung von einem Haushalt, wie er von einem Haus aussehen könnte, in dem häusliche Gewalt stattfindet. Und das war, finde ich, eine sehr beeindruckende Ausstellung. Ne? Weil im Prinzip sind es Kleinigkeiten. So ist es ja auch oft, ne, dass man solche dramatischen Sachen, die hinter verschlossenen Türen vorgehen, gar nicht bemerkt. Und es wirklich so winzige Kleinigkeiten sind, an denen es einen hätte auffallen können. Weil, sag ich mal, nach außen ja oft trotzdem heile, schöne Welt ist,
Ja,
ne?
dann kommen wir zu Fall Nummer 2. Fall Nummer 2 hat stattgefunden am 14. März 2009, also gar nicht so extrem lange her. Viktor, 32 Jahre alt, geht in Kaluga, das ist ungefähr 200 Kilometer südwestlich von Moskau, bewaffnet in einen Friseursalon und verlangt das Geld aus der Tageskasse. Olga, 28, ist die Chefin und zu Viktors Pech kann sie Kampfsport. Mit ein paar gezielten Tritten setzt sie ihn K.O., bringt ihn dann in den Keller und fesselt ihn mit einem Kabel an die Heizung. Zu den Angestellten sagt sie, die sollen weiterarbeiten, sie ruft nachher die Polizei, alles gut, der Räuber ist außer Gefecht gesetzt. Nach Ladenschluss ruft sie allerdings nicht die Polizei, sondern sie verabreicht Viktor gegen seinen Willen Viagra und vergewaltigt ihn. 2 Tage lang, immer wieder, ist er an die Heizung gekettet und wird vergewaltigt. Das geht dann so weit, dass sein Vorhautbändchen auch gerissen ist und sie trotzdem gnadenlos weiter mit ihm Sex hatte. Laut russischen Medien sah er wohl aus wie eine ausgepresste Zitrone, als er nach 2 Tagen da entlassen wurde. Als Olga ihn dann auch nach 2 Tagen freigelassen hat, ist Viktor schnurstracks zur Polizei gelaufen, um sie anzuzeigen. Und sie war dann wohl total entsetzt und hat gesagt, also, wie kann das denn bitte sehr jetzt sein? Ich habe ihm immerhin eine neue Jeans gebracht und er hat auch 100 Rubel, das sind ungefähr 16 Euro, von mir zum Schluss erhalten. Also er hat ja jetzt überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Olga hat ihn dann auch angezeigt wegen dem Raubüberfall. Der Kommentar von einem Beamten dazu war, es ist wirklich jammerschade, dass die beiden sich nicht in der Zelle treffen können. Sie hätten so ein schönes Paar abgegeben. Du lachst? Als ich das gelesen habe, war ich doch etwas schockiert, wie ein Polizist so etwas sagen kann. Also man stelle sich mal vor, die Situation wäre andersrum. Es wäre eine weibliche Einbrecherin gewesen und die wäre 2 Tage im Keller an die Heizung gekettet und vergewaltigt worden und wäre unten eingerissen und trotzdem hätte der Mann noch weitergemacht. Und dann hätte der Polizist gesagt, och, die beiden sind aber ein süßes Paar. Da hätte Moskau aber gebrannt. Das kannst du mir glauben. Also wieder dieser Unterschied. Es ist ein Mann, dem es passiert ist. Und dann wird es so, ich sag mal, ins Lächerliche gezogen. Ich habe auch ein paar Kommentare zu diesem Fall aus dem Internet, aus einem Internetforum rausgesucht. Die würde ich hier jetzt einfach mal so vorlesen. Vorhäutchen gerissen. Das klingt wirklich nach einer Menge zügellos versextem Spaß. Ein Mann kann man überhaupt nicht vergewaltigen. Man kann ihn nur glücklich machen. Was für eine geile Friseuse. Ja, wie kann man bloß einen Mann vergewaltigen? Man befriedigt ihn ja, oder nicht? Außer das mit der gerissenen Vorhaut, ist es doch genau das, was ein Mann will. Der Mann hatte seinen Spaß und das sogar kostenlos. Davon können manche nur träumen. Ein Mann kann man überhaupt nicht vergewaltigen. Man kann ihn nur beglücken. Aber das mit der gerissenen Vorhaut hört sich jetzt nicht so cool an. Die scheint richtig abzugehen im Bett. Ich sehe überhaupt nicht, wo hier das Problem ist. Einerseits schon heftig, aber andererseits hat er es ja auch verdient. Der wird sich im stillen Kämmerlein doch sowieso einen darauf abrubbeln, wenn er daran zurückdrängt. Geil. Warum passiert mir sowas nie? Und dann habe ich noch eine kleine Diskussion zwischen einem Mann und einer Frau gefunden. Die würde ich gerne einmal mit dir zusammen sprechen, sozusagen, dass du einmal den männlichen Part vorliest. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas für einen Mann schlimm sein kann.
Warum soll es denn dann bei einer Frau schlimm sein?
Naja, bei einer Frau ist das ja schon was anderes.
Ja, aber inwiefern? Es ist das Gleiche.
Ja, also ich finde halt, man kann einen Mann überhaupt nicht sexuell benutzen oder ausnutzen. Eine Frau aber schon. Eine Frau geht mit ihrer Sexualität eben ganz anders um als ein Mann. Wir nehmen das in der Regel viel ernster. Männer nicht so unbedingt. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, dann leidet sie psychisch drunter. Bei einem Mann, keine Ahnung, aber sicher eher weniger. Naja, wie gesagt, ich stecke nicht in der Haut von einem Mann. Ich kann es mir halt einfach nur nicht vorstellen, dass sowas für einen Mann irgendwie negative psychische Erfahrung sein könnte. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, einen Mann vergewaltigen zu können. Bevor man sie dazu zwingt, lassen sie sich doch sowieso freiwillig ficken, mal so flapsig ausgedrückt.
Die Psyche der Frau leidet mehr darunter. Wo ist denn da der Grund? Beide wurden doch gegen ihren Willen vergewaltigt.
Du, ich habe wirklich keine Ahnung, was bei dir schiefgelaufen ist. Frauen wollen auch Sex. Sie wollen aber auch selbst bestimmen, mit wem, wann, wo und wie. Für Männer spielt das doch überhaupt keine Rolle. Ah, das waren die netten Kommentare zu dem Fall.
Wie ist der Fall denn ausgegangen?
Es wurden beide verurteilt.
Okay, finde ich gut.
Sie wegen Vergewaltigung, er wegen Einbruch.
Ja, das klingt doch nach Justiz.
Das klingt nach Justiz. Die Justiz in dem Fall würde ich auch gar nicht so, ich sag jetzt mal, an den Pranger stellen, sondern die Gesellschaft, die sich halt in den Kommentaren aus dem Internetforum jetzt widerspiegelt und auch in dem Kommentar von den Polizisten, dass die beiden ja so ein schönes Pärchen gewesen wären.
Naja, letztendlich, sag ich mal, gerichtlich ist es gut ausgegangen, richtig ausgegangen, meiner Meinung nach. So, klar gibt es da, sag ich mal, ein paar Hindernisse. Ist natürlich gut, dass es der Mann trotzdem durchgezogen hat, obwohl ihm auf der Polizeistation so gesehen schon so etwas entgegenschwingt, ne? Wie soll das denn gehen? Oder, naja, bist ja selber schuld. Ne, es sind ja alles so solche Sachen, die einen dann ja sonst auch halt davon abhalten könnten, so etwas gerichtlich nachzugehen. Ne? Weil das heißt ja auch immer, dass man sowas nochmal nachempfinden muss, mehrmals wieder nacherzählen muss.
Ja. Was würdest du als Mann denn dazu sagen, wenn jetzt gesagt wird, naja, Mann ist das ja egal, mit wem er wann, wo, wie, warum schläft. Hauptsache, er kann sein Ding wegstecken auf gut Deutsch und den schadet das ja psychisch nicht.
Würde ich halt einfach gänzlich ablehnen. Ne? Also ich meine, die Psyche von jedem Menschen ist unterschiedlich und sag ich mal, jeder steckt eine Gewalterfahrung jetzt jeglicher Art, sag ich mal, einfach anders weg. Da sind Frauen und Männer meiner Ansicht nach nicht unterschiedlich. Nur das, sag ich mal, Frauen ist eher noch, ja, was heißt ausleben, ne? Es zum Thema machen und sich darum kümmern, dass sie wieder psychisch ins Reine kommen, während Männer halt eben einfach aufgrund der gesellschaftlichen Normen eher, sag ich mal, das versuchen wegzustecken, mit sich selber auszumachen. Ich bin ja der starke Mann und mich darf das nicht belasten. Ne? Das ist jetzt, sag ich mal, eher bezogen auf jede Gewalterfahrung. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mal was gelesen hätte von wegen Frauen sind anfälliger für akute Belastungssituationen. Im Prinzip geht es ja in die Richtung von posttraumatischen Stress, ne? Und es gibt einmal das akute Belastungssyndrom, was halt eben im Prinzip kurz danach auftritt. Und dann gibt es ja posttraumatische Belastungsstörungen, wo man ja wirklich lange, lange Probleme halt hat mit dieser Art von Erfahrung und kleinste Einflüsse einen immer auch wieder in die Situation zurückwerfen können. Ja, nennt man Flashbacks. Ne? Also jetzt, sag ich mal, jetzt, wenn ich jetzt bei diesem Fall bleiben würde, um einfach mal auch ein anderes Beispiel andersrum zu benutzen, dass wenn dieser Mann jetzt irgendwie mit einer Frau zusammen ist und die trägt das Bef Parfüm, was diese Friseurin getragen hat, dass er sofort an diese Situation erinnert ist und dass es für ihn so ist, als ob es genau so gerade wieder stattfindet. Ja? Und das können halt ganz unterschiedliche Sachen sein, die einen dann an solche traumatischen Erfahrungen erinnern. Ja? Es kann manchmal eine Stimmfarbe sein, wie gesagt, es können Gerüche sein, es können Geschmäcker sein. So, das ist halt vollkommen unterschiedlich.
Was denkst du, warum das in der Gesellschaft so wahrgenommen wird? Also wenn von einer Vergewaltigung gegen eine Frau geredet wird, dann ist es was ganz Schlimmes, also was es ja auch ist, aber dann ist es auch gesellschaftlich gesehen etwas ganz Schlimmes. Und wenn ein Mann vergewaltigt wird, dann ist es so ein glücklicher Kerl und so eine geile Olle und so eine gute Nacht hat er ja noch nie gehabt. Woher kommt dieser Unterschied, dieses Differenzieren? Also eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung und ist immer schrecklich. Jeder, egal ob Mann oder Frau, möchte sich ja aussuchen, mit wem er Sex hat. Warum wird Männern das so abgesprochen? Ein Mann hat das halt einfach gut zu finden, wenn ihm das passiert.
Ja, ist eine schwierige Frage, warum das gesellschaftlich so gesehen wird. Ne? Also, ich sag mal, es gibt ja viele Unterschiede der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Sex. Und ich denke mal, dass das halt in dieses Verständnis von Unrecht von Vergewaltigung oder ja, Leidensdruck der Vergewaltigung auslöst, sag ich mal, einfach mit reinspielt, ne? Also gesellschaftlich gesehen ist es ja so, wie es eben in diesem Beispiel angeführt wurde, dass Frauen in der Regel früher Richtung Monogamie gehen, in der Regel, und sage ich mal, eher für so Keuschheit, Enthaltsamkeit, Sittsamkeit stehen, wo ja auch das Phänomen ist, dass wenn junge Frauen, sag ich mal, sich sexuell ausprobieren mit wechselnden Partnern, sie in der Regel halt als Schlampen bezeichnet werden, ne? Also ist es negativ besetzt, wenn eine Frau das macht. Wenn ein Mann das hingegen macht, ist es gesellschaftlich, oh ja, geiler Typ, ne? Ja, der ist in der Phase, der muss sich die Hörner mal abstoßen, sag ich mal, oder ja, auch halt wirklich, wenn man es jetzt auch nochmal auf die Spitze treiben möchte, halt eben, ja, was für ein geiler Typ, der hat sich an einem Abend drei Frauen klar gemacht. So, ne? Und das sind Rollenbilder, die in der Gesellschaft vorherrschen, die ich nicht begrüße. Ich finde, niemand sollte sich in irgendein Rollenbild drängen lassen und ich finde auch nicht, dass da ein Geschlecht für verurteilt werden sollte und eins nicht. Aber im Umkehrschluss finde ich es halt eben auch nicht richtig, wenn Männer Leidensdruck für etwas abgesprochen werden, wofür Frauen aber leiden dürfen. Ich finde halt dieses Pressen in alte Rollenmuster, sag ich mal, in keinem Fall gut. Sowohl bei Frau als auch bei Mann.
Ja. Was denkst du, woran das liegt, dass halt auch Männer so unempathisch sind? Also manche von den Kommentaren so, oh, so eine geile Friseuse, oder es gab dann auch Kommentare mit, wo ist dieses Studio, da muss ich mir auch mal die Haare schneiden lassen, dass auch Männer gegenüber anderen Männern so unempathisch sind, was das betrifft?
Ja, wie gesagt, das ist so die gesellschaftliche Haltung dazu, die gesellschaftliche Norm, die herrscht ja nicht nur bei Frauen vor, die herrscht ja auch bei Männern vor. Und das ist ja auch eben das, was man in jungen Männergruppen, sag ich mal, beobachten kann. Ne, dass es für die oft darum geht, wer hat mehr Frauen klar gemacht oder wer hat zuerst eine Frau klar gemacht. Ne? Also, und deswegen ganz klar. Und gut, abgesehen davon halte ich jetzt aber auch nichts von Kommentaren im Internet. Ne? Also einige werden es sicherlich so meinen, andere wollen provozieren.
Ja, das stimmt. Es gibt genug Trolle, oder die dann da ihren, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, virtuellen Schwanzvergleich machen, so nach dem Motto, wie lustig. Die hätte ich aber richtig weggebuttert, so. Ja, das stimmt schon.
Deswegen, das wird sicherlich nicht von allen die Haltung sein, die das da so reingeschrieben haben. Manche finden es dann halt, wenn sie es lesen, vielleicht auch witzig, ne, dass die irgendwie diesen Fall gelesen haben und das dann witzig fanden. Was aber natürlich was ganz anderes wäre bei den meisten, wenn jetzt das in deren privaten Umfeld, in deren sozialen Umfeld jemanden widerfahren wäre. Vielleicht wären sie dann da ganz anders mit umgegangen. Auch wenn sie sich halt nicht hinter dieser Anonymität vom Netz verstecken können.
Ja, das kann schon sein. Und was denkst du, woran das liegt, dass über Morde, die von Frauen begangen werden, oder Serienmörderinnen vor allem, so wenig zu finden ist? Also es gibt ja de facto Serienmörderinnen, und es gibt ja auch welche, die jetzt speziell Männer töten. Wie Aline Wuornos zum Beispiel, also über die gibt es ja sehr, sehr viel. Aber es kann ja nicht sein, dass sie die einzige Frau der Geschichte ist, die Männer getötet hat, weil sie Männer sind. Das wird ja mehr als einmal passiert sein. Wieso findet man dazu nichts? Aber auf der anderen Seite über Femizide findet man so viel.
Nee, ist jetzt erstmal die Frage, wie man das definieren will. Ne? Also, erstmal möchte ich da einmal für unsere paar Hörer zu sagen, ich bin der Grund, warum Lena heute diese Fälle recherchiert hat und diese Themen gewählt hat, weil ich mich, ich höre natürlich auch True Crime, ich höre auch True Crime Podcasts und ich habe mich in einem Fall darüber geärgert, dass sich so massiv über Femizide ausgelassen wird. Und wie schlimm Femizide sind. Und das, sag ich mal, in diesem Podcast, den ich damals gehört habe, halt so einen riesen Raum eingenommen hat. Klar sind Femizide schlimm, das möchte ich auch nicht abstreiten, aber wenn man das so heftig in den Fokus rückt, erweckt das immer den Anschein, Morde an Frauen sind schlimmer als an Männern. Aber das ist ja nicht so. Mord ist Mord und Mord ist schlimm. Abgesehen davon, sage ich mal, ist mir in vielen Podcasts halt eben auch aufgefallen, dass das Wort Femizid für mich nicht richtig benutzt wird. Es wird halt auch oft für partnerschaftliche Morde, also für Beziehungstaten, Beziehungsmorde benutzt, ne? Also wenn das häufigste, sag ich mal, was ja irgendwo vorgestellt wird oder
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wenn ihr es die ganze Zeit klatschen hört, das ist Michi, der gestikuliert und sich aufs Knie haut. Dieses Klatschen kann ich aber leider nicht rausschneiden, also wundert euch nicht. So, jetzt darfst du weitermachen.
jetzt bin ich raus.
Es tut mir leid.
Nein, also dass für Beziehungstaten oft halt auch dieser Ausdruck Femizid benutzt wird. Na, wenn, sag ich mal, das, was ja am häufigsten irgendwie in Podcasts dann auch besprochen wird in so einem Rahmen, ist halt, Mann bringt seine Frau um. Ne? Also entweder so infolge von häuslicher Gewalt, dass das irgendwann so übergegriffen hat, dass sie daran an den Folgen gestorben ist. Oder sagt sehr oft, und es kommt leider auch nicht selten vor, wenn eine Frau Schluss macht, dass der Partner nach vielleicht ein paar Rückgewinnungsversuchen und wenn er dann die letzte Hoffnung verliert, halt sein Be Objekt der Begierde halt umbringt. Oder halt schlimm zurichtet. Da, ne, gab es ja auch schlimme Fälle, wo eine Ex-Frau irgendwie mit Säure das Gesicht übergossen wurde und sowas. Sind auch alles wirklich schlimme Fälle. Nur sehe ich, da, also wie gesagt, das ist jetzt was Persönliches, weil ich dazu jetzt auch noch nie was Fachliches von einem Psychiater oder sowas gelesen habe, aber letztendlich spielt das Geschlecht ja keine Rolle. Es liegt ja in der Persönlichkeitsstruktur dieser Männer zugrunde. Und wenn sie jetzt homosexuell gewesen wären und einen männlichen Partner hätten, der sich getrennt hat, dann wäre ja dasselbe passiert. Weil sie, sag ich mal, das Objekt der Begierde nicht mehr bekommen können.
Das stimmt. Also die Definition von Femizid oder auch von Androzid ist ja Verbrechen aufgrund des Geschlechts. Und wie du schon sagst, es geht in dem Fall um Partner und Besitzen, aber nicht um Frau oder Mann. Also es geht insofern um Frau oder Mann, weil in diesen Fällen die Leute heterosexuell sind, aber wären sie jetzt homosexuell, dann wäre es halt das gleiche Geschlecht, wie sie selber haben. Aber es ist halt in dem Moment eigentlich kein Verbrechen aufgrund des Geschlechts, sondern es ist ein Verbrechen aufgrund der Partnerschaft oder des Verlusts, des Nicht-Verlieren-Wollens. Da hast du schon recht. Also Femizide, Androzide, alles furchtbar schlimm, aber das Wort Femizid wird, auch wenn ich dafür jetzt furchtbar viel Hate bekommen werde, aber teilweise schon fast inflationär benutzt. Jedes Verbrechen an einer Frau ist ein Femizid, hat man das Gefühl. Also egal was passiert, es ist immer ein Femizid da, ein Femizid da. Und wenn man sich den Fall näher anguckt, dann stellt man oft fest, dass eigentlich das Geschlecht gar nicht so im Vordergrund steht bei der Tat. Also, dass es eigentlich laut der Definition gar kein Femizid ist.
So, weil was anderes sind dann halt, sag ich mal, Taten, wo es halt tatsächlich ums Geschlecht geht, ne? Um Frauenhass, um bestimmten kulturellen Sektoren, wo Dinge, sag ich mal, für Männer erlaubt sind, aber für Frauen nicht. Da würde ich das halt aus meiner Sichtweise auch als Femizid empfinden, ne? Also jetzt zum Beispiel Ehrenmorde,
Ja,
ne?
natürlich. Sie haben etwas gemacht, was eine Frau nicht zu machen hat. Hätte ein Mann das gemacht, wäre der Fall anders ausgegangen. Also ist ja das Verbrechen aufgrund des Geschlechts passiert. Also ganz klar ein Femizid in dem Fall. Na, aber das Beispiel, was du ja schon gesagt hast, ein Mann möchte seine Freundin zurückerobern und sie sagt aber nein, diesmal ist endgültig Schluss und dann eskaliert die Situation, hat halt nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun in dem Moment, sondern eher mit Kontrollverlust über den Partner. Aber es liegt nicht am Geschlecht. Das stimmt.
Ja, und auch, sag ich mal, neuere Serienmörder wurde, glaube ich, in irgendeinem Podcast halt auch mal als Femizid die Morde beschrieben oder benannt, ne? Also, wo ein Mann Frauen vergewaltigt hat und sie umgebracht hat. Wobei man halt dazu zu sagen ist, es ist halt wieder etwas Sexuelles auf sein Objekt der Begierde gerichtet.
Ja.
Und der Mord passiert in der Regel bei Vergewaltigungen oder Missbrauchsfällen oder sowas, passiert in der Regel ja nicht aus Hass oder weil die Menschen den unbedingt loswerden wollen, sondern eigentlich ja zur Verschleierung.
Entweder Verschleierung oder es gehört halt mit zu der sexuellen Fantasie und ist mit Teil des Lustgewinns.
Gut, das kann auch sein,
das ja. Das gibt's ja auch. Also, dass Leute gerne jemanden vergewaltigen und während des Akts erwürgen oder so. Dann gehört es ja mit zu der sexuellen Handlung.
Ja.
Na, also, das gibt's auch, natürlich. Das ist aber in dem Moment halt ein sexuell motivierter Mord. Also, entweder Mord zur Verschleierung oder sexuell motiviert. Ist aber wieder die Frage, wenn jetzt der Täter homosexuell wäre, dann wären es ja Männer, die es treffen würde. Also ist es in dem Moment zwar auf das Geschlecht Frau bezogen, aber nur wegen der sexuellen Präferenz. Und nicht, weil die Frau eine Frau ist, so. Also nicht wegen, ne, ich hasse Frauen.
Mhm.
So.
Und mit dieser ganzen Diskussion wollen wir auch gar nicht sagen, das ist alles halb so schlimm. Das wollen wir nicht sagen.
Nein, auf keinen Fall.
Wir wollen halt wirklich einfach damit nur ausdrücken, dass es ein bisschen zu stark manchmal in den Fokus gerückt wird, ne? Und dass dadurch Verbrechen an Männer nicht schlimmer sind. Es sind alle Verbrechen an jedem Menschen sind schlimm.
Ja.
Und es ist mir auch egal. Mir ist es egal, ist das ein Mann, ist das eine Frau, welche sexuelle Orientierung hat der, welche Hautfarbe hat der und welche Religion hat der und wo kommt der her? Das ist mir scheißegal. Mord ist schlimm.
Ja.
Mehr braucht man dazu zu nicht sagen. Für mich kann der eine Mord nicht schlimmer als der andere sein, nur weil die Person anders charakterisiert wird, wie auch immer.
Ja. Was bei den Femizidfällen auch oft ist, dass ja dann auch gesagt wird, es ist so ein sinnloser Mord, weil die Frau kann ja nichts dafür, dass sie eine Frau ist. Aber auf der anderen Seite, wenn jemanden vergewaltigt und umbringt, weil es mit zu dem sexuellen Spiel gehört, kann man es ja genauso sagen, es ist ja auch ein sinnloser Mord, weil was kann denn das Opfer dafür, dass es den Täter jetzt sexuell angesprochen hat? Das ist ja genauso etwas, was das Opfer nicht beeinflussen kann. Genauso wie eine Frau nicht beeinflussen kann, dass sie eine Frau ist oder ein Mann nicht, dass er ein Mann ist oder ein Farbiger nicht, dass er farbig ist. Also im Endeffekt bei jedem Mord kann das Opfer ja nicht beeinflussen, was dieser Auslöser ist.
Richtig.
Ja, und deswegen jeder Mord ist genauso sinnlos wie ein Femizid, ein Androzid, ein Verbrechen aus Rassenhass. Also es ist ja alles eigentlich sinnlos. Jeder Mord in dem Sinne.
Ja.
Na, aber Femizide werden halt wirklich sehr rausgestellt, sage ich jetzt mal. Na, also wie schon öfter gesagt, wir wollen es halt auf keinen Fall relativieren, aber trotzdem gibt es halt auch noch andere Morde und es gibt auch Verbrechen an Männern, weil sie Männer sind. Was halt irgendwie vollkommen verschwiegen unter den Tisch fallen gelassen wird, wie auch immer man das sagen möchte.
Also es ist natürlich weniger und es heißt ja auch nicht, dass man nicht mehr darüber sprechen sollte, aber mich stört es halt einfach, dass es so dargestellt wird, dass Verbrechen an Frauen schlimmer sind.
Ja.
Das sehe ich halt einfach nicht so. Und ich bin auch jemand, der für Gleichberechtigung ist, wobei halt die Gleichberechtigung wir auch noch nicht in allen Bereichen erreicht haben. Aber trotzdem wird immer versucht, es halt ein bisschen auch ins Umgekehrte zu verdrehen. Da hattest du mir ja auch Fällen aus Internetdiskussionen mal erzählt, wo es darüber gesprochen wurde, dass man die Situation doch mal umdrehen sollte. Mhm. Ne? Also Situationen, wo Männer immer noch bevorteiligt sind.
Mhm.
Ne? Stichwort Gehalt ist ja in vielen Branchen nun mal noch so, dass Männer da durchschnittlich mehr verdienen als Frauen.
Mhm.
Dass Argumente von Frauen angeführt werden, ja, das sollte mal umgedreht sein, dass Frauen mehr verdienen als Männer. Aber das ist ja nicht gerecht.
Nein, das ist die gleiche Situation, die wir jetzt haben, nur mit vertauschten Rollen. Aber eine gerechte Ausgangssituation ist das ja nicht.
Eben. Und das, was mich da halt auch immer wieder anstachelt, ist halt ein bisschen die Frauenquote in Aufsichtsräten, in Plenaren, in Senaten oder jetzt hier bei uns in Deutschland halt Bundestag, Bundesrat, ist es ja noch nicht offiziell eingeführt, halte ich aber für denkbar. Ja, es gibt überall Unterrepräsentanzen. Es gibt viele Unterrepräsentanzen von Frauen. Und ich finde auch, dass da was aufgeholt wird, werden sollte. Aber es gilt ja eben auch für beide Seiten. Es gibt ja nun mal auch Branchen. Ne, ich habe es ja in unserer Intro-Folge gesagt. Ich bin Krankenpfleger. In meinem Bereich sind viele Frauen tätig. Und ich sag mal, es sind auch über 90% garantiert der Führungspersonen Frauen. Könnte es nicht sein, dass ich dann auch als Mann sage, ja, wir Männer sind in den Führungsrollen unterrepräsentiert. Ich möchte, dass das angenähert wird. 50-50 finde ich halt schwierig zu erreichen. Na, also für mich ist es, wie gesagt, ist in vielen Bereichen immer noch eine Frauenquote. Wenn man jetzt einen Aufsichtsrat von 11 Mitgliedern hat und man sagt, die Frauenquote ist 50%, dann werden Frauen bevorzugt. Weil dann müssen es ja mindestens 6 sein. Dann müssen es mehr Frauen sein als Männer. Finde ich auch nicht schlimm, wenn es dann so ist. Aber das ist ja in dem Fall dann schon wieder eine Bevorzugung.
Ja, das stimmt. Jetzt sind wir die Frauenhasser der Nation.
Ich hasse keine Frauen.
Aber
Ich liebe Frauen.
vielleicht ist dann auf unserem Instagram endlich mal was los, wenn ihr jetzt alle Hate-Mails schreibt. Dann kriegen wir endlich mal Post von euch.
Ja, das ist, sag ich mal, wenn das tatsächlich irgendwie ein paar Leute hören, ist damit zu rechnen. Und wie gesagt, wir wollen niemanden angreifen, wir wollen niemanden diskriminieren. Wenn ihr uns dafür hassen wollt, ist das okay. Wir machen diesen Podcast ja nicht, um damit Geld zu verdienen
Oder Freunde zu finden.
oder Freunde zu finden. Und das, sag ich mal, das war uns irgendwie, das war so ein Thema, was uns unter den Nägeln gebrannt hat.
Ja, gut. Macht das Beste draus.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und dann hören wir uns. Man weiß es nicht wann wieder. Bis
Jo,
dann.
bis dann.